Ivy?
Ja?
Ich habe merkwürdige Stimmen im Ohr. Ich glaube, ich muss morgen mal zum Arzt gehen.
Ja, mach das mal. Kann ich mitkommen?
Ja, kannst du gerne machen. Diese Stimme, die redet auch die ganze Zeit immer dazwischen.
Ja.
Was für eine Stimme? Was für eine Stimme ist denn das? Kannst du die ungefähr beschreiben?
Da ist sie wieder. Ja, ich finde das merkwürdig.
Ich wollte gerade fragen, ob du das auch gehört hast.
Wer seid denn ihr?
Ich glaube, hier ist jemand falsch im Kanal gelandet. Also das kann einfach nicht hinhauen so.
Hallo? Hallo, wer ist da? Zentrale?
Gregor, bist du das etwa?
Kai? Kai? Alter, bist du es?
Ey, haben wir jetzt von unseren 15 vorherigen aufgenommenen Aufzeichnungen hier vergessen, unsere Leitung zu trennen, offenbar.
Ja, offensichtlich. Ich war schon immer hier und habe auf dich gewartet, offensichtlich.
So scheint's zu sein. Aber das hast du ja schon mal im Podcast angekündigt. Ja gut, aber wenn du schon mal da bist, kannst du auch gerne kurz da bleiben, dann redest du hier halt einfach auch mal mit. Ja, hallo Yvonne, hallo Gregor.
Hallo.
Hallo.
Ja, jetzt sitzen wir hier, jetzt weiß keiner, was er sagen soll. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dieser merkwürdigen Folge hier an, oder?
Ja, das finde ich eine gute Idee. Soll ich mal ein paar Hard Facts zu der Folge losschmettern? Ich habe mich ein bisschen vorbereitet.
Kannst du gerne tun.
Also, das ist die 14. Folge der ersten Staffel, die den Originaltitel hat, Harper 2.0, was auch definitiv ein Titel ist, der aus dieser Zeit ist, woher er kommt. Der deutsche Titel ist Genie an Bord. Die US-Ausstrahlung war der 12. Februar 2001 und bei uns kam es am 28. November desselbigen Jahres heraus. Autor war John Wapley und Regie hat Richard Flower geführt.
So ist es. Und Yvonne, du hast doch bestimmt unser tolles Zitat der Woche parat.
Ein Kopf allein kann nicht alle Weisheiten enthalten. Der Oldowei-Zyklus. Commonwealth. Übrigens ist Harper der einzige, dessen Name in dem Titel auftaucht und das sogar zweimal. Also
das heißt, es gibt keine Folge, in der Dylan 3.0 irgendwann kommt oder Tier hat diese Laune.
Chronicles.
Nee, das sowieso nicht. Aber es gibt noch eine Folge, die heißt Harper Delete.
Ah ja, okay, klingt genauso in die Richtung.
Ja.
Ja.
Kommt aber erst in Staffel 4.
Das heißt, hier hat er alles reinbekommen in den Kopf und da bekommt alles rausgezogen, oder was?
Scheinbar. Hört sich so an irgendwie.
Ja,
ne?
Genau. Festplatte formatiert. Naja, gut. Wollen wir hier mal rein starten. Hat noch jemand irgendwelche Vorbemerkungen, bevor wir hier loslegen?
Eine kleine. Also es geht heute unter anderem auch um einen Planeten namens Delta B-Tor. Der heißt übrigens auch Brandenburg-Tor.
Ah, okay.
Okay.
Interessant. in welchem Bezug ist diese Information jetzt?
Das ist der Planet, den die Magog in der Übertragung überrannt haben.
Ah, okay, interessant.
Mhm. Da habe ich gleich eine Frage an euch Experten dieser Serie. Ist Delta B-Tor das Wolf 359 von Andromeda?
Ja gut, so allzu viel wissen wir davon ja jetzt gerade nicht, außer dass dort dieser Kampf stattgefunden hat. Und ja, hier war ja offenbar eine höhere Macht dahinter, aber ja, mal sehen, wohin sich das vielleicht noch entwickelt. Ich hoffe, da wird man noch mehr erfahren. Aber ich glaube, Yvonne kann uns da vielleicht noch eher was zu sagen.
Bin mir gar nicht so sicher. Also es war ein großer Schlag ebenfalls, aber ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann. Um nochmal auf den großen Unbekannten im Hintergrund aber kurz einzugehen. Hier wird weiter das Geflecht von Dingen gesponnen, die die Serie umrahmen. Also das damit wird weiter ein großer Strang eingeleitet, in dem Fall ein Strang, der die ganze Serie begleitet.
Okay, ach ja gut, zumindest etwas. Und das finde ich ja eigentlich auch ganz schön, dass man hier angedeutet wird. Das ist ja wie bei Babylon 5 mit den Schatten, die uns immer mal kurz durchs Bild huschen gesehen hat. Nur und hier erkennt man sowas auch. Das ist für mich zumindest ein Hinweis, dass es auch mal bei Andromeda um was anderes geht, als immer nur diese abgeschlossenen Episoden, wo man nie genau weiß, wo befindet man sich. Also das Worldbuilding finde ich bisher ein bisschen schwierig, aber das ist so ein kleiner Hoffnungsschimmer.
Das ist der erste Auftritt von diesem Abyss, heißt die, glaube ich, irgendwie Agenten der Abyss, habe ich gelesen. Das ist der erste Auftritt quasi von ihm, ne?
Genau.
Okay.
Naja, auf jeden Fall interessant, könnte spannend werden.
Mhm.
Gut, steigen wir mal ein in die Folge ansonsten und dort ist die Maru gerade unterwegs. BK und Harper waren offenbar Ersatzteile oder Versorgungsgüter kaufen.
Ich möchte kurz einwerfen, in Bezug auf die letzte Folge, womit haben sie das jetzt bitte bezahlt?
Ja, vielleicht haben sie doch noch einen Trödelmarkt hier an Bord der Andromeda mit den alten Gegenständen der Crew durchgeführt.
Ja, ist ja auch so eine große Zielgruppe und so eine finanzstarke Zielgruppe auch, ne?
Genau.
Auf jeden Fall sind die beiden da ja kräftig dabei, sich gegenseitig ihre Fremdsprachenkenntnisse vorzubeten.
Ja, Besser gesagt, die nicht vorhandenen.
Die nicht vorhandenen, aber so tun als ob.
Harper hat ja mal wieder seine Traumfrau getroffen.
Genau. Er hat mal wieder irgendwo eine Romanze getroffen. Er hat zwar kein Wort verstanden und die hat kein Wort verstanden, was die gesagt hat, aber egal. Er ist schwer verliebt mal wieder. Nicht das letzte Mal in der Folge.
Ja, aber ganz kurze Frage. Es wird hier was erwähnt und ich habe mich gefragt, ob wir das vorher schon hatten. Es gibt ja quasi in Andromeda, das ist mir jetzt erst aufgefallen, Föderationsstandard quasi, also Common. Es wird heute zweimal die Sprache als Common bezeichnet.
Ja, offensichtlich.
Ja, könnte durchaus in die Richtung gehen.
Es wird ja später auch noch in Richtung Universaltranslator gegangen. Er entwickelt ein Gerät, damit alle Leute sich untereinander verstehen können und alle Sprachen übersetzt werden. Aber es scheint einen Standard zu geben, mit dem geredet werden muss. Das muss ja auch so sein. Oder sollte.
Wurde in der vorherigen Folge nicht auch schon mal sowas wie ein Universalübersetzer angedeutet? Ich glaube, da hat doch Andromeda der Computer auch mal irgendwie gesagt, sie erkennt die Sprache nicht und könnte es nicht übersetzen.
Ja, aber das ist ja nicht ganz dasselbe. Ich finde, es hört sich bei Harper halt so an, als wenn er tatsächlich, also mal abgesehen von dem Schiffsweitenübersetzer, wie sowas wie die Kommunikation bei der Föderation oder die Ferengi haben ja irgendwas in den Ohren implantiert als Übersetzer, dass er halt mehr sowas meint. Dass eine Person sowas mit sich rumträgt.
Okay, ja.
So wirkt es auf jeden Fall, das stimmt schon, ja.
Ja, definitiv.
Genau.
Ja gut, auf der anderen Seite, wenn es an Bord sowas gäbe, hätte man später diese Worte, die Harper spricht auf, ich glaube Margok sollte das sein, auch übersetzt und wir hätten es verstanden.
War vielleicht besser, dass wir es nicht verstanden haben, was?
Ja, nach der Reaktion, zu der wir nachher dann kommen, ja.
Ja, dann werden sie ja gerammt, ne? Und so eine kleine Kapsel, so ein kleines Raumschiff hat sie im Prinzip gerammt, ne? Und sie gehen dann dahin und da stoßen sie auf einen, ich habe es mir aufgeschrieben, auf einen Persiden namens Renwick, genau.
Ja, hier ist mir irgendwas noch aufgefallen, denn die haben dieses Ding an Bord und die machen die Tür einfach auf, obwohl also als Erste, was ich gedacht hätte, wenn ich das gesehen hätte durchs Fenster, okay, das könnte auch irgendwas sein, das explodiert gleich.
Ja, einmal das. Mhm. Also das viel größere Problem hatte ich damit mit diesem Gummiball, der da lag, mit dieser Schicht da drauf.
Ja.
Genau, ja. Und dann aber reingreifen ist eine geile Idee. Das ist so ein bisschen, also wer von uns hätte das angefasst? Ne?
Ich nicht.
Ich höre keinen, offensichtlich. Ja, er schneidet es ja auf, ne? Und dann geht das ist ja offensichtlich so eine Art Schutzkapsel.
So habe ich es halt auch gesehen, eine Schutz- oder Fluchtkapsel. Und wenn wir den Perseiden treffen, haben wir auch das erste Mal so ein bisschen, ich habe mir ein paar Übersetzungen aufgeschrieben, oder vielmehr Originaltöne. Also er sagt ja, retten muss retten, was natürlich eine zweite Bedeutung im Englischen hat, weil er sagt ja halt save, must save.
Okay, ja, interessant. Gut, das ist ein bisschen eklig, wie man das Ding aufschlitzt, aber der Effekt, den fand ich gut.
Ja, weil es sich so zusammen, ne, so eigentlich selbst zusammenpackt, das Ding halt. Ne?
Ja, genau, es ist wie so ein riesen Luftballon und das sah auch aus wie so eine dicke Schutzschicht, so ein bisschen eklig schon, weil es klebt ja auch so und er will ja hier Beka noch was in die Hand drücken, hier, halt mal fest.
Ja, richtig.
Genau, ja, aber genau.
Ich habe mir auch aufgeschrieben, riesiger schleimiger Wasserball beziehungsweise Luftballon.
Der Angriff der Killertomaten.
Genau.
So ein bisschen. Ja, und dann sieht ja der gute Renwick, wie er, als er stirbt, dass der Harper so einen Dataport hat. Ne, also so eine Schnittstelle. Und die nutzt er, um einen Strahl abzuschießen, mit dem er offensichtlich, wie wir später ja erfahren, Unmengen an Daten in seinen Kopf transportiert. Aber es sieht eigentlich aus wie ein Angriff im ersten Moment.
Genau, wird ja auch so interpretiert. Da habe ich mich gefragt, das kann Ivy uns vielleicht beantworten, die Perseiden, haben die Fähigkeit, Informationen auf diese Art zu übertragen oder war das einfach nur innerhalb der Folge, um das irgendwie darzustellen?
Also ich wüsste jetzt an sich nicht, dass sie es haben, aber später sagt ja Harper nochmal was für mich halt tatsächlich so klingt, dass der Perseide selbst halt irgendwie das geschaffen hat, also dass es nicht normal ist, so klang das für mich, sondern dass der halt auch irgendwie ein Gerät hatte, aber gut, er stößt aus seinem Mund aus, keine Ahnung, aber ich vermute, der hat die Bluetooth-Verbindung 8.5 gebaut.
Das kann sein. Nun gut, ich glaube, wir sind dann auch gleich im Vorspann schon. Ich glaube, Harper kommt erst nach dem Vorspann der Krankenstation an. Und dort ist aber körperlich alles soweit mit ihm in Ordnung. Er hat ein paar Brandspuren, die sehen auch gar nicht so hübsch aus darum, um diesen Dataport. Genau, aber grundsätzlich soll er ganz fit sein.
Währenddessen wird ja die Leiche von dem Perseiden quasi untersucht und die Frage stellt sich halt, woran ist er gestorben? Und da wird ja gesagt, ja, woran nicht? Der hatte irgendwie alles von Einstichen über Verbrennung, irgendwie über irgendwie so eine Giftsubstanz, die man da gefunden hat. Also er hatte ein hartes Leben bis dahin.
Genau. Ja. Ich glaube auch, ich weiß, wer dafür verantwortlich ist, den lernen wir nämlich auch bald kennen. Ja, unseren Gast da, den habe ich übrigens schon, bevor ich ihn hier auf dem Bildschirm gesehen, im Vorspann wurde er auch genannt. Also
ja, das habe ich übersehen. Deshalb, das muss man dazu sagen, in dieser Folge ist der großartige Unser Mann in Hollywood, Ralf Möller, dabei.
Ja, ich erinnere mich noch an deinen Telegram-Nachricht gestern. So, du Ralf Möller? So 20 Ausrufe, ja. Fragezeichen dahinter, ja.
Ich habe das nicht, das war witzig, weil ich habe tatsächlich dir noch kurz vorher geschrieben, ich gucke die Folge morgen und dann dachte ich mir, ach komm, guck sie jetzt. Und dann hatte ich das nicht gelesen, ne, dass er da mitspielt und auf einmal sehe ich Ralf Möller und dachte, Alter, ist das, also muss ich gleich Kai schreiben, ist das Ralf Möller? Damit wollte ich mich nochmal rückversichern, ob ich auch die richtige Folge gucke, weißt du.
Ja. Ivy, ist er dir auch aufgefallen?
Ja, ich saß da so und dachte, ach, warte, ach, ich frag Google. Also ich wusste, ich kann ihn, aber ich kam einfach nicht auf Ralf Möller.
Okay.
Und unser Mann in Hollywood, High Alarm auf Mallorca.
Genau. Ah gut, er hat ja auch bei Gladiator mitgespielt.
Ja, und Universal Soldier schon.
Ja, richtig, genau. Ja. Aber ich hatte ja hier, das habe ich dir, Gregor, die Tage auch geschrieben, das hat mir auch so ein bisschen erinnert, seine Rolle in dieser Folge hier an Der Ritter aus dem All.
Total. Ich glaube, ich stelle mir vor, er ist so eine Art böser Kollege von dem guten Ramsay, dem anderen Ramsay.
Ja, möglich.
Er sieht aber auch super aus mit diesem silbernen Oberteil und so. Also es sieht halt wirklich nach 90er Jahre aus. Ne? Und dann dieses Borg-Implantat für Arme. Weißt du, was er so oben drin hat? Das ist so ein bisschen, das sieht aus, wie als wenn es übrig geblieben wäre beim Design für Seven of Nine.
Jetzt weißt erinnert du? Mich die Folge noch mehr an Stargate.
Ja. Ja, ihr könnte auch tatsächlich so ein Gua'ul spielen. Könnte ich mir auch vorstellen.
Ja. Ja. Genau.
Genau. Ja, der meldet sich jetzt an bei Dylan und sagt, der Gefangene soll ausgeliefert werden. Dylan sagt, ja, sorry, den kannst du gerne haben, aber er ist tot.
Ja, er sagt, er stellt sich ja vor als ein, ich zitiere, Rückführungsoffizier, was dann ja auch quittiert wird mit, das ist ein Kopfgeldjäger im Prinzip. Aber er hat einen gültigen Haftbefehl.
Den will sich Dylan auch erstmal angucken. Ihr habt übrigens was unterschlagen.
Oh, haben wir das.
Das erste Erscheinen von Superwissen Harper. Stimmt. Weil er glänzt ja mit seinem medizinischen Wissen und lässt Trance und Dylan komisch gucken. So von wegen, hä, was ist denn jetzt mit Harper los?
Ja, da habe ich mich die ganze Folge über gefragt, bis zu einem gewissen Punkt, warum reagiert da nicht mal jemand? Vor allem gibt ja gleich noch ein Gespräch zwischen Harper und der Bord-KI Andromeda, beziehungsweise Romy. Und ja, die sagt auch, okay, du machst mir Komplimente in allen möglichen Sprachen, aber sie hält es nicht für nötig, da mal hinterfragen, wieso, weshalb, warum oder Dylan mal irgendwie Bescheid zu sagen.
Also die wirken sowieso total total hilflos dieser Veränderung gegenüber. Also da wird nicht irgendwie eher, wir schneiden ihn mal fest und untersuchen ihn, sondern eher so, ja, können wir nichts machen. Wenn er nicht schlafen will, will er nicht schlafen. Also.
Oh, hat Harper neues Hobbys? Ui.
Ja, ich meine, es ist doch offensichtlich, dass er was hat. Und dann der Energiestrahl, das ist schon ein Anzeichen.
Ja, halt, ne? Genau, das meine ich. Da hält es keiner für nötig, mal irgendwie zu gucken, okay, erst später.
Eine fremde Macht hat ihn infiltriert und jetzt verhält er sich merkwürdig. Ich sehe da kein Problem.
Ja, stimmt. Na gut. Dylan merkt jetzt, okay, dieser Haftbefehl, was auch immer, der ist gültig, der ist korrekt. Und Romy meint auch, okay, ja, willst du das einfach so hergeben jetzt? Oder war es Baker? Ich weiß gerade nicht mehr genau.
Baker.
Das war Baker. Genau. Ja. Auf jeden Fall ist er egal, der Typ ist tot und deswegen will Dylan jetzt sich auch gar nicht so große Untersuchungen anstellen. Der wird dann auch noch in so eine Vakuumfolie verpackt und
das sieht sehr cool aus, ehrlich gesagt, wie die runtergeht, wie die ihn so komplett einschließt.
Das Schlimme ist, ich habe gestern auf YouTube ein Video gesehen mit Sous-Vide-Garn. Also nicht wie man Sous-Vide-Garn, sondern das war ein Pizmeat-Video und ich habe an der Stelle nur gedacht, oh, die wollen auch Sous-Vide-Garn.
Okay.
Ja, meine Gedanken sind manchmal sehr makaber.
Alles gut.
Es sah nicht mehr so frisch aus, aber trotzdem.
Ich fand's, aber auch sehr schön, als der gute Ralf Möller, ich nenne ihn einfach Ralf, unser Mann in Hollywood, wie er ihn dann einfach über die Schulter wirft und wegträgt.
Ja, genau. Irgendwie so ein Spielzeug, so als würde das Ding nur irgendwie 50 Gramm wiegen. Aber vielleicht war es auch nicht viel schwerer. Wir wissen ja nicht, ob der Typ da jetzt wirklich drinsteckte.
Ja, aber nee, das glaube ich nicht, dass der echt drinsteckte. Ich war nur so irritiert, dass sie einen Kopfgeldjäger mit so einer großen Knarre einfach so an Bord lassen. Also der hat ja offensichtlich die auf dem Rücken geschnallt und die sieht man ja auch prominent, als er den dann wegträgt. Gibt es da keine Sicherheitsprotokolle oder sagt man, hey, du kannst bei mir an Bord kommen, aber hey, lass die Waffe da?
Ja, und dann ist der Sicherheitstyp Tier hier noch nicht mal dabei.
Aber der kurz muss man sich, also ich habe mich kurz gefragt, ich so, nicht Beka mitnehmen, weil er fängt ja dann noch an mit, kennen wir uns nicht irgendwo her? Nee. Also ich dachte erst so, er könnte eigentlich noch Beka mitschleppen. Irgendwas scheint ja da tatsächlich dran zu sein.
Er war komisch, weil die das so liegen lassen, ne? Das wird ja nicht mehr erwähnt später.
Ja.
Ja, zumindest in der Folge ja nicht mehr. Vielleicht kommt später. Aber bevor Ralf Möller den Typ hier wegschleppt, fällt Dylan ja noch ein kleines Merkmal an dem Finger auf von diesem verstorbenen Perseiden.
So ein Dreieck, ne?
Ja, so ein Symbol. Und das wird ja gleich jetzt in der nächsten Szene auch versucht zu analysieren. Das ging übrigens sehr, sehr schnell. Also die haben gefühlt 5 Symbole gezeigt und dann hat er gesagt, stopp, genau das ist das.
Ja, Gott sei Dank, gut, dass das nicht länger gedauert hat.
Nachdem Romy vorher noch meint, ja, ein paar mehr Parameter, das wird das Suchen einfacher machen. Wozu?
Ja, genau.
Wie viele Dreiecksformen gibt es schon im Universum?
Ja, ansonsten ist es ja in solchen Serien meistens das Letzte, was man in den letzten 2 Minuten der Folge irgendwie dann herausfindet, um da das Problem dann lösen zu können. Aber hier ging es jetzt sehr schnell.
Ja, das ist irgendein Symbol von so einer Art, ja, Wächtergilde irgendwie oder Bibliothekare sind das, glaube ich. Ne?
Von der Intergalaktischen Universität so.
Ja.
Genau.
Ach, schön.
Ja. Währenddessen ist Harper in seinem Quartier, der hat Albträume, der träumt unter anderem von Adolf Hitler und irgendwelchen Magog.
Ja, alles, was man so zusammenschneidet in den 90ern.
Ich glaub, es kam auch irgendwie an der oder an irgendeiner späteren Stelle, glaube ich, die Atombombentests in Hiroshima oder sowas vor, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, das war hier. Hier war alles Mögliche irgendwie mit drin. Und hier ist auch wieder so ein komischer Effekt, denn das Implantat, das leuchtet so grünlich von Harper. Und da haben sie irgendwie so einen Filter drüber gelegt, dass das irgendwie so aussieht, als würde sich das drehen.
Und sein merkwürdiges Verhalten geht ja noch weiter. Er fängt jetzt an, irgendwelche Modelle zu bauen.
Genau.
Ich hab's mir aufgeschrieben, eine X1, ein Flugmodul aus dem Jahr 1947.
Genau, da habe ich mich gefragt, wie kommt er denn genau auf dieses Dingen? Vor allem, was will er damit machen, wenn das fertig gebaut hat? Soll das einfach nur museumstechnisch da stehen oder hatte der auch vor, das irgendwie zum Funktionieren zu bringen? Dadurch, da wäre er ja nicht weit gekommen mit.
Also ich würde den Sicherheitsdienst langsam mal fragen, ob der Typ, der offensichtlich von einem Alien kontaminiert wurde, sich danach merkwürdig verhält und jetzt fängt er an, eine Waffe zu bauen. Ne, also so, was Vergleichbares. Ne? Vielleicht sollte noch mal einer mit ihm reden.
Aber ich glaube, das Ding ist, also jetzt mal abgesehen davon, dass jemand Tier rufen sollte, Romy sagt ja später noch, dass er alles Mögliche angefangen und wieder aufgehört hat. Also wahrscheinlich hat er in seinem Kopf zigtausend Daten gehabt und hat irgendwie gedacht, ach, ich mache jetzt mal das. Und die X1 ist das Einzige, was uns wirklich die ganze Zeit gezeigt wird, aber wahrscheinlich war es einfach nicht nur das, sondern wer weiß, was für Bomben der da noch bauen wollte.
Ja, genau.
Er sagt ja auch, dass er bei ihr was ändern möchte, irgendwie so die Polygonen ein bisschen nachschärfen und irgendwie so ihr noch eine Sprache reinprogrammieren möchte.
Und die Brüste noch ein bisschen vergrößern vielleicht, das ist ja auch so ein Harper-Ding. Ja,
musste auch lachen, als sie später Französisch redete und Dylan zu ihr sagte, oh, du beherrschst Französisch und sie sagt auf seinen Befehl.
Ja.
Das dachte ich mir, okay, mein Gott.
Spätestens dann sollte man den Typ mal untersuchen. Der fängt schon an, die KI zu manipulieren.
Ich weiß nicht, warum das nicht passiert, ehrlich nicht.
Ja, weil es Andromeda ist, da machen die das nie.
Das ist aber so, das ist dumm, weißt du, also. Er verhält sich merkwürdig, da können wir nichts tun.
Ja.
Aber ich finde, warum ist in dieser Serie auch eine Frage, die ich mir auch sehr oft stelle. So, warum macht ihr jetzt nicht das oder so? Ich muss übrigens Harper ein bisschen in Schutz nehmen in dieser Folge. Manche von den Sachen, die er sagt, sind nicht so schlimm, wie die deutsche Synchronisation uns das glauben lässt. Zumindest laut Transkript. Er sagt ja in der Folge auch sowas wie, er sei rollig, aber tatsächlich sagt er im Original nichts mit rollig und Rolle und so, sondern Sachen mit wired, rewired, crosswired, cross-eyed, was jetzt nicht so schlimm wie rollig ist.
Ah, okay.
Ja, okay, da hat jetzt natürlich, ja gut, das wirkt, also vermutlich wirkt Harper im Deutschen versauter, als es vielleicht im Original rüberkommen sollte. Also wir kritisieren das ja fast in jeder Folge, dass Harper so ein bisschen schmuddelig drauf ist.
Es ist mir in keiner anderen Folge aufgefallen. Zumindest, wo ich das Transkript nochmal durchgeguckt habe. Meistens bisher war es tatsächlich in die Richtung.
Also er ist einfach schmuddelig. Okay.
Genau.
genau hier.
Aber er sagt, ganz kurz, er sagt halt auch irgendwann später, ja, er will seine Mami. Im Original sagt er übrigens, I want my Romy und nicht Mami.
Ah, okay.
Es ist ja nicht sehr nett, diese Folge zu ihm.
Definitiv nicht, ne? Naja, zwischendurch ist ja diese Obduktionsszene von Ralf Möller, der den sehr aufgeschnittenen Körper von dem, also von seiner Beute quasi untersucht und da ist richtig der Kopf aufgeschnitten.
Ja, ja, sieht fies
also
aus. Ja.
Der Brustkorb ist aufgeschnitten und der Kopf, also ist wirklich die Kopfdecke ab und er sagt, was ich suche, ist nicht da. Und dann kommt ja dieses Wesen, was wir da zum ersten Mal sehen von den Agenten von Abyss.
Ja, ich habe mich in Bezug auf die komplette Folge gefragt, was genau sucht er denn hier körperlich?
Ja.
Aber ich glaube, die Agenten des Abyss, das sind ist tatsächlich nicht das schwarze Wesen, was wir sehen, sondern in dem Fall Jäger. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Agenten sind die, die für den Abyss arbeiten und er selbst verkörpert auch schon den Abyss. Aber ganz sicher bin ich mir nicht.
Okay. Aber wie gesagt, ich habe mich gefragt, was sucht er denn jetzt rein körperlich? Klar, er wollte diese Erinnerung haben, aber findet man die, indem man eine Leiche seziert?
Eigentlich dürfte das nicht sein. Er sagt ja später, wenn er Harper versucht zu holen, dass er ja auch nicht als Körper mitkommen muss. Er holt sich nur irgendwas, was in ihm ist halt. Ne? Naja, zwischendurch wird der gute Harper ja zumindest, dieser Abyss oder Geist oder wer auch immer der ist, der scheint auf jeden Fall unserem Kopfgeldjäger, also zumindest rechtfertigt er sich ja vor ihm, ne, dass er jetzt eine Idee hat, wo das Wissen noch sein könnte, nämlich auf dem Bergungsschiff. Ne?
Ja, genau, richtig. Ja, an Bord der Andromeda versucht man jetzt auch mal, jetzt haben wir die Szene, jetzt meldet Romy auch Dylan mal, dass hier irgendwas mit Harper offenbar nicht in Ordnung ist. Und ja, Baker und Dylan wollen dann sich dann mal mit Harper unterhalten.
Genau. Da wird er auch beobachtet. Jetzt wird er auch mal beobachtet.
Ja, genau.
Weiß er das, dass er beobachtet wird? Also, dass die da so wird er wissen, ne? Dass so Überwachungskameras da sind, ne?
Das weiß Ivy vielleicht eher.
Ja. Also ich gehe halt davon aus, dass die prinzipiell ja überall ist, also dass die Andromeda das quasi überall sehen kann. Dass er in dem Moment überwacht wird, glaube ich nicht. Aber er kann sich vielleicht auch denken. Und Harper singt ja ganz lustig. Ich hab's irgendwie diese.
Irgendwas, also, ja, ich hab's auch.
Also es ist, mir fällt nur der deutsche Titel aus, von den blauen Bergen.
Wenn sie kommt.
Und im Original ist es, glaube ich, From the Mountain Comes oder so. Übrigens, im Original singt und spricht er in dieser Folge auch zwischendrin Deutsch.
Ach ja, okay.
Echt? Okay, cool.
Das ist weil
cool.
Er singt halt zum Beispiel she'll be coming around von Berg, wenn sie kommt, im Original.
Okay.
Und dann fängt er halt an mit Französisch und dann irgendwelche anderen Sprachen. Also laut Romy ist es halt auch San, Perseid, Harulian und Vedranisch, was er unter anderem auch spricht und singt.
Ja, also Harper scheint ja soweit noch bei sich zu sein. Er hat halt nur diese Informationen zusätzlich von diesem Perseiden. Interessant oder merkwürdig fand ich es dann. Dann kommt ja Rev dazu und da reagiert er so total aggro und ängstlich schon. Wieso? Also wenn Harper er selbst ist noch, nur plus Information, wieso reagiert er dann jetzt auf Rev so merkwürdig?
Ist instinktiv aufgrund das, was er irgendwie im Unterbewusstsein hat.
Im Prinzip
ist irgendwie so ein ja.
Im Prinzip erklärt Harper das ja später auch nochmal. Also er sagt später, wenn er sich mit Rev unterhält, dann sagt er ihm halt auch, ja, ich weiß, sie sind nicht wie die anderen, aber diese Bilder kommen halt immer hoch und dann, ja. Aber genau. Da schleicht Rev auch ab, während Harper und Dylan unterhalten auch erstmal so im Hintergrund rum. Also der ist schon wieder am Schleichen.
Genau. Naja, in der nächsten Szene sieht man dann jetzt auch wieder Ralf Möller. Der ist gerade die Maru am Inspizieren und findet dann diesen Schleim auch auf dem Boden, den dieser Perseid dort verloren hat. Und ja, der weiß jetzt grob, wo er suchen muss. In der Zwischenzeit wird Harper auch noch mal untersucht an Bord der Krankenstation.
Aber ja, das hebelt er ja relativ schnell aus, dass er dann irgendwie sagt, hey, ihr wollt mich untersuchen, aber hey, ich habe das gesamte medizinische Wissen des Commonwealths irgendwie in mir und deshalb bin ich eigentlich hier der erfahrenste medizinische Offizier quasi und ich schreibe mich gesund, macht's gut, schönen Tag noch.
Ja, was ich auch interessant finde in der Szene, ähnlich wie Becca, wenn sie auch Flash ist und so extrem misstrauisch und nachfragend gegenüber von Trans wird, macht er das hier ja auch. Weil er sagt, ja, vielleicht solltet ihr euch lieber mit ihr beschäftigen.
Ja,
und
stimmt.
Das Ding ist, da finde ich die Übersetzung jetzt auch wieder voll furchtbar, weil dann sagt er irgendwie ein Geheimnis, ein zartlila Pflänzchen mit einem Schwänzchen.
Und ja, ja.
Im Original sagt er, me, no, why me? She is much more interesting. An enigma wrapped up in a riddle with a tail in the middle. Wo er halt reimt und wo es sich nicht so ganz doof anhört. Außer ich lese es vor, weil mein Englisch so kacke ist.
Nee, aber die deutsche Übersetzung ist wirklich, die ist echt totaler Schwachsinn.
Ja, ja, die passt da teilweise überhaupt gar nicht. Und die bringt es ganz anders rüber, als es ursprünglich gemeint ist. Vielleicht das einiges dazu bei, dass in Deutschland hier die Andromeda-Serie so, in Anführungszeichen, gehasst wird.
Du meinst, die RTL-2-Synchro hat nicht gut funktioniert?
Wer weiß, ja.
Mir fällt aber auch gerade auf, wenn ich das so sehe. Das Problem ist nämlich, glaube ich, also im Original tut sich ja Riddle und Middle reimen und Pflänzchen und Schwänzchen. Und er hat ja über ihren Schwanz geredet, also haben sie was so vermutlich gedacht, der kam vor und wir wollen reimen. Ich glaube auch, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Enigma und Riddle zu übersetzen ist vielleicht auch schwierig, aber das ist einfach nur Bullshit.
Reim mich oder ich fress dich, ist das. Ja. Das ist einfach nur, damit man noch einen Reim drin hat.
Ja, so bescheuert es auch klingt. Naja.
Genau.
Jetzt sehen wir die Szene, Harper baut sein Flugzeug und Romy ist dabei und die Andromeda schaltet sich auch noch dazu.
Ja.
Genau. Also er wird halt von allen Seiten so ein bisschen bequatscht, aber irgendwie ist er so ein bisschen in seiner eigenen Welt halt, ne? Und lässt sich nicht mehr viel sagen halt.
Aber er meint halt auch, die können die Daten nicht einfach irgendwie löschen, weil 90% der Daten sind halt seine Daten, sag ich jetzt mal. Wenn sie das machen, ja, dann ist aber auch kein Harper mehr übrig, wenn sie einfach sagen, ach, wir ziehen das jetzt raus. Kann ich ihn dann auch verstehen, da würde ich das auch nicht hergeben wollen.
Das stimmt, ja. Ja, zumal die auch über eigentlich noch gar nicht viel wissen, ne? Und deshalb da das schon mal gar nicht, ne?
Ja, also Dylan hat in der Folge auch offenbar nichts anderes zu tun, außer Harper die ganze Zeit zu beobachten.
Ja, das macht er vielleicht sonst auch, da wird es nicht so oft gezeigt.
Genau. Naja, er guckt zumindest im richtigen Moment zu und sieht dann auch, dass hier Ralf Möller zu Harper kommt. Und ja, jetzt ruft er endlich auch mal Tier dazu.
Genau. Ne, während der gute Ralf den guten Harper durch den Raum zieht und so, dann kommt Tier dazu und es gibt einen kleinen Kampf, wo man sieht, dass die beiden sich mehr als nur ebenbürtig sind. Ne? Also ist Ralf eigentlich schon so ein bisschen überlegen. Ne?
Ja, ich habe auch Ralf eher überlegen gesehen, tatsächlich, ja.
Richtig. Aber dann kam ja Gott sei Dank noch Dylan angerannt mit diesem geilen Phaser. Oder wie heißen die Phaser bei Andromeda?
Kampflanzen. Die können alles, die kann man ausfahren zum Schlagen, mit denen kann man schießen, mit denen haben wir auch schon ganz andere witzige Sachen gesehen. Vermutlich ist auch noch ein Schraubenzieher drin, genau, Taschenlampe. Also
wie der Sonic Screwdriver beim Doktor im Prinzip, so ein bisschen.
Genau.
Genau.
Ja. Und schießt auf ihn und dann macht er den Auflöseabgang erstmal.
Genau. Wie habt ihr das verstanden? Habt ihr das als Art Teleporter verstanden in der Szene jetzt hier? Oder habt ihr das verstanden, als würde er sich durch die Materie der Andromeda auf ein anderes Deck begeben? Weil so habe ich es anfangs verstanden.
Ja, davon gehen die ja aus.
Ja, aber so habe ich es auch verstanden, weil halt gesagt wird, dass er seine Körperdichte verändert hat.
Genau, und da habe ich mich wieder gefragt, warum wird jetzt hier kein Sicherheitsalarm gegeben, wenn der wirklich noch da rumschleicht irgendwo?
Ja, aber das würde ja bedeuten, dass der einfach nur ein Deck tiefer gefallen ist.
Ja, genau, so habe ich es verstanden. Ja.
Aber später in der Szene auf dem Kommandodeck bekommen wir ja tatsächlich mit, dass die Andromeda scannt und sie ihn nicht findet. Also da gibt es wohl auf Hangar 14 gibt es irgendwelche Strahlungsreste, aber er ist nicht mehr da.
Mhm.
Genau.
Also ich habe es eher als aufgelöst irgendwie. Ich fand das eine steile These, ne, weil sie ja auch nicht scannen. Sie sagen solche Sachen einfach nur.
Ja.
Irgendwie, ne? Also das ist mir auch da, dachte ich mir, wo ist denn, wie heißt denn der Tricorder von denen? Weißt du, das sind immer diese Star Trek-Begriffe. Ne, aber weißt du, ja, da hat sich seine Monokularstruktur aufgelöst. Wow, das ist eine steile These.
Naja, das weiß er einfach so. Ja, die brauchen dann die Scan für Dylan hier, der ist super, der kann sowas direkt auch so erkennen. Ja.
Genau.
Ja. Gut.
Aber durch diesen Effekt ist der halt für mich irgendwie so, also als ich ihn da gesehen habe, habe ich gedacht, ey, der T-1000 aus Terminator.
Ja.
Er hat auch so ein bisschen was von Leland, finde ich, aber mehr so doch noch auch T-1000.
Ja, genau, er vereint quasi diese beiden plus Hulk Hogan in einer Person.
Was für eine harte Mische.
Ja, klingt irgendwie ein bisschen pervers, gell?
Ja.
Naja.
Ja, jetzt geht's ja, glaube ich, mit den Albträumen weiter von Harper, ne? Der träumt, dass die Magog ihn jagen und durchs ganze Schiff im Prinzip, ne?
Genau so. Oder ich glaube, das sind auch noch ein paar Einspielungen von eben dieser Station dabei, die man später noch mal sieht, wo dann dieses Video analysiert wird und eben dieses Wesen, was hier die Magog kommandiert oder anführt oder anspornt, wie auch immer man das interpretieren kann. Diese Szenen sieht er hier auch schon. Und es gibt da eine Szene, da dachte ich mir, da steht die TARDIS rum. Statt auch so ein Kasten irgendwie rum.
Ja. Dann hätten sie auch weniger Probleme. Die TARDIS übersetzt ja alles. Weißt du, was in ihrer Nähe ist? Ja. Somit, hey.
Da hat keiner gesprochen, oder?
Ja, war nicht nötig.
Ja, was sah so aus von der Musterung, also der Kiste, ja.
Ein bisschen schon, stimmt, ja.
Aber ich habe das so verstanden, dass er träumt, also dass er diese Bilder in seinem Kopf träumt und sich halt in diese, auf Delta Betor, diese Station oder was das auch immer ist auf Delta Betor, dass er sich halt quasi in diese Szene reinversetzt.
Also ja, manchmal genau.
So, und dass es halt tatsächlich irgendwie nicht die Andromeda ist, sondern dass er halt da versucht zu fliehen.
Nee, hast recht, so ist es auch.
Mhm, genau, aber sind wir auch schon an Bord, also am Kommandodeck hier, auf der Brücke der Andromeda und dort geht's ja jetzt gleich heiß her.
Ja, aber was trifft die denn?
Ein mini-schwarzes Loch.
Einfach mal so.
Ja, das wissen die auch so. Wie gesagt, Romy tut das auch sehr körperliche Schmerzen verursachen.
Irgendwie ist es, glaube ich, dass der quasi so ein mini-schwarzes Loch als Bombe auf die schießt. Ich weiß nicht, hieß das Ding PSP oder so? Ich weiß nicht. Also irgendwie, das scheint wohl seine Waffe zu sein.
Eine Spielekonsole.
Ja. Ja, ich weiß, was eine PSP
was dann, was dann so den halben Rumpf quasi weggerissen hat und so und ganz viel Schäden verursacht. Und ich fand den einen Roboter toll, der diesen Hechtsprung an die Leiter gemacht hat und dann aber trotzdem rausgezaugt wurde. Das hat mir total leid getan.
Ja, vor allem, ich habe die Folge mit Kopfhörer gehört und der Roboter-Androide, der schreit auch noch, während er rausgesogen wird. Das fand ich doch viel verstörend.
Sag du mal, dass Roboter keine Gefühle haben. Sind das denn Roboter? Also wirklich einfach Roboter?
Ja, wir haben ja so ein Mysterium darum. Wir wissen ja nicht genau, was es ist. Einzige, was wir wissen von einer offenbar intelligenten Spezies, Anführungszeichen Spezies dieser, also Unterart dieser Roboter, ist der Robokoch. Also den haben wir schon mal gehört. Also der ist offenbar da, den haben wir noch nie gesehen. Ansonsten laufen diese Roboter ja immer nur von links nach rechts durchs Bild.
Wobei, an die Andromeda ja, hatten wir die Folge schon? Gott, nicht, dass ich jetzt aus einer Folge rede, die ich jetzt schon gesehen habe. Die Andromeda meint halt irgendwie, ja, in irgendeiner Folge, ja, sie hätte ja noch andere, ja, das ist in der Folge, wo Romy und Dylan auf diesem Gefängnisplaneten sind. Und da vermisst sie ja quasi ihren Androiden. Und dann sagt sie ja zu Trance auch, ja, aber ich habe ja noch andere Drohnen und Androiden und alles. Das ist ja dasselbe. Das ist ja auch irgendwie, als wenn das so ein bisschen zwar ein Unterschied ist, aber so ein bisschen halt auch ähnlich. Also es ist nicht dasselbe wie die anderen Androiden. Aber ich habe schon das Gefühl davon, dass die halt ein Teil von der Andromeda sind und gleichzeitig auch Sachen eigenständig ausführen können.
Also sowas wie Handlanger vielleicht. Und dann würde es das vielleicht wieder ein bisschen erklären, dass dieser Androide oder Roboter hier schreit. Dann ist das vielleicht so übergeordnet zu verstehen, als würde Romy bzw. Andromeda hier schreien, weil sie einen ihrer Roboter verliert.
Der Hechtsprung war toll.
Ja. Ja, war eine witzige Szene, musste ich auch lachen.
Ja. Wie gesagt, er hat mir leid getan. Dann gibt's ja noch die Schadensanalyse, da wird ja Harper dann noch kontaktiert und er sagt ja auch, oh, ist schwer getroffen und wenn wir jetzt irgendwie auf Slipstream gehen, dann haben wir richtig Probleme, ne? dann reißt es uns komplett auseinander. Ne?
Ivy, du hast bestimmt auf dem Schirm gerade, Harper hat doch irgendeinen komischen Vergleich gezogen, wie groß dieses Loch im Rumpf ist. Ist das auch wieder ein Synchrofehler gewesen?
Inwiefern? Also ich habe mir aufgeschrieben, dass das Loch die Größe von Kansas hat. Ja, eben. Aber das habe ich im Transkript tatsächlich nicht nachgeguckt und ich habe es, weil ich ja die technischen Probleme mit dem Reinkopieren der Notizen hatte, nicht nochmal das Transkript in ein zweites Dokument gepackt. Deswegen kann ich das so schnell gar nicht sagen.
Ja, aber hallo, wie so groß wie Kansas? Ich meine, wie groß ist denn dieses Schiff hier? Oder sollte das einfach nur so einfach assoziieren, dass einfach ein Riesenloch jetzt im Rumpf ist? Ja.
Das, ja. Genau das. Das ist so, wenn ich sage, da passt der Kölner Dom durch oder so, weißt du? Okay. Ne? Das wird keine präzise Angabe sein, die die Größe von Kansas betrifft.
Naja, das wäre auch ein bisschen merkwürdig. Ja. Das würde mir vor allem Kopfzerbrechen bereiten, wie viele Leitern die immer klettern müssen, um vom Hangardeck zur Brücke zu kommen.
Wir sind gleich im Maschinenraum. In 6 Wochen sind wir da.
Du könntest das aber auch noch insofern relativieren. Das Wort war falsch, egal. Die Frage ist, zu der Zeit, in der das Commonwealth, in der Zeit, wo Andromeda spielt, wer weiß, wie klein Kansas da ist.
Ja gut, das kann so einfach sein.
Vielleicht ist es auch noch nie unser Kansas gewesen, weil es irgendein Universum neben unserem ist. Also
das ist auch ein schöner Gedankengang. Kansas ist so 5x5 Meter groß eigentlich nur noch gewesen. Der kleinste Staat. Das ist ein schöner Gedankengang.
Ja, stimmt. Ja, sehr cool.
Was ich auch schön fand, ist, dass die Brücke wirklich zerstört aussah. Also ich muss sagen, diese ganzen Schläuche, die da oben und überall runterhängen, die so aussehen, als wenn sie vom Staubsauger wären. Ne? Und wahrscheinlich waren sie vom Staubsauger.
Ja, genau.
Das fand ich aber irgendwie schön gemacht.
Aber es sieht teilweise besser aus als an Bord von der Enterprise, wenn irgendwelche Steintrümmer gefühlt von oben runterfallen.
Ja, da hat man sich früher schon gefragt, wo kommt dieser Schutt her? Ja. Ne? Also alles in den Teppich gekehrt, der gute Jean-Luc. Ja, dann ist ja auch, glaube ich, die Prügelszene mit Rev an der Stelle. Ja, doch, ne? Die stoßen ja nochmal aufeinander und das geht dann in ein Streitgespräch über, wo dann dieses, wie ihr schon erwähnt habt, diese Beleidigung passiert, die Harper dann in seiner Sprache. Was übrigens sehr cool war, fand ich, dieses ne, und so, das nimmst du zurück. Also, das war sehr cool gemacht. Ne? Da haben sie sich auch schon fast geprügelt und dann kommt ja noch Dylan und hält Rev ab und sagt hier, hey, du bist doch so nicht, ne? Ganz cool, Bro, beruhig dich mal. Und dann geht er auch wütend weg. Aber irgendwie, ich muss sagen, ich finde Rev ist irgendwie ein cooler Charakter irgendwie, oder?
Ist der geilste Charakter. Mhm. Also wir lieben den beide. Er kommt leider viel zu selten vor oder hat seine Weisheiten. Also der ist so irgendwie eine Mischung aus, ich weiß nicht, Counselor Troy mit sinnvollen, wenn sie immer sinnvolle Momente hat. Und wen könnte man denn noch mit einbeziehen? Ja, irgend so was Spirituelles halt. So. Ja.
Ja, obwohl da sein Volk sonst nicht so ist, so wie es aussieht, ne? Die Makok. Ne?
Ja, nur dieser Kult, dieser Clan, dieser, wie heißt das, wo er Mitglied ist, diese spirituelle Bewegung.
Du erwischt mich gerade auf dem kalten Fuß.
Ja, nicht schlimm, aber du weißt, was ich meine. Er ist ja in diesem Orden.
Aber
ja.
Genau, und das hat ja auch mitbegründet ein Magog. Er ist auch nicht der einzige Magog, der dem Glauben folgt, aber es sind nicht nur Magog, die dem Glauben folgen. Und die sind auf jeden Fall wesentlich weniger brutal.
Okay.
Weil die wollen ja dann niemanden fressen.
Schon mal gut.
Das hören wir ja später nochmal, wie das für ihn so ist. Aber ich habe jetzt auch in der Stelle im Transkript nicht nachgeguckt, aber in der Szene bezeichnet Harper ja die Magog schon wieder als Vergewaltiger und langsam mache ich mir Sorgen, wie die ihre Eier da einsetzen. Der arme Harper.
Ja, schon. Naja gut, man bringt Harper ja jetzt auch wieder auf die Krankenstation und dort versucht man dann ja auch diese Information aus seinem Kopf wieder rauszusaugen und auf irgendwas anderes zu übertragen, auf die Andromeda oder auf irgendeinen Computer halt.
Ja, er wird ja zunehmend paranoider, schreit rum, er muss ja auch jetzt wird er ja mal festgemacht und man lässt die jetzt auch mal dran. Ne? Ja.
Genau, und jetzt auf der Brücke schaut man sich jetzt auch die Erinnerungsfetzen dort an, auf dem Monitor. Und Rev guckt auch zu und der kann auch genau zuordnen, wo das stattgefunden hat.
Genau. Delta Petor, ne?
Genau.
Dylan sagt ja, da sind irgendwie, oder Rev sagt, glaube ich, da sind Millionen gestorben und das war der Beginn des Untergangs des Commonwealth im Prinzip.
Mhm, stimmt, jetzt wo du das sagst.
Also muss das schon, dann ist es schlimmer als Wolf 359.
Ja, schon.
3 billion dead in less than 5 days.
Ja.
Das ist schon eine enorme Hausnummer. Also das ist mehr als Wolf 359, ja.
Ja, gut, damit wäre meine Frage vom Anfang beantwortet.
Ich glaube, Wolf 359 waren 40.000.
Genau, ja. Oh, dass wir sowas einfach so wissen, das sagt viel über uns, Guy, oder?
Naja, aber es gibt jetzt ein sehr, sehr schönes Gespräch auch zwischen Harper und Rev. Und das fand ich wirklich wieder einen richtig schönen Moment. Ivy, erzähl uns mal, was hier passiert.
Harper liegt halt auf der Liege und quatscht schon wieder mit welchen Dünnpfiff, als halt Rev zu ihm kommt. Und der halt auch meint, okay, er versteht jetzt, was los ist, weil er hat seine Albträume gesehen und er bittet Harper um Verzeihung. Und da sagt Harper halt auch, ja, es ging ja gar, geht ja gar nicht um ihn, aber halt immer, wenn er ihn sieht, dann sieht er diese ganzen Menschen sterben und alles. Und Rev sagt ihm dann ja auch, dass ja, Wissen wäre gar nicht so wichtig, aber Weisheit wäre halt wichtig. Und dann gibt er ihm ja auch so eine Mantra mit, damit er sich halt beruhigen kann, dass er sich dem Göttlichen öffnen und ruhig atmen soll. Und sagt er ihm halt vorher, dann meint er halt, dass er immer sagen soll, mein Schmerz gehört dem Göttlichen, er ist wie Luft, er ist wie Wasser. Und an der Stelle erklärt ihm halt auch Rev, wie das so für ihn ist, weil er soll sich vorstellen, wie es wäre, dass er unsagbaren Hunger wäre und tagelang oder wochenlang könnte er nichts essen. Aber er könnte eigentlich diese Hungersnot beenden und sich an einem Festmahl laben, aber dafür müsste er halt die fressen, die er liebt.
Genau. Und ich fand also das Gespräch, ja, und diesen Vergleich fand ich wirklich sehr, sehr schön. Wie fandet ihr den?
Ja, definitiv.
Ja, der ist gut.
Und man merkt halt auch nochmal so ganz deutlich halt auch diesen Kampf, den man natürlich immer so ein bisschen erahnt, aber den er jetzt halt nochmal ganz deutlich sagt, weil es ist ja nicht nur so ein Kampf zwischen Wildheit und Liebsein, sag ich mal, also nicht, oh, der Klingone soll mit Besteck essen und bitte nicht rülpsen am Tisch, sondern es ist ja wirklich, nee, der sieht die und im Prinzip ist es wie, oh, da läuft mein Essen nach.
Ja, ich fand den Vergleich sehr schön, also ich vergleiche das so mit, wir sind ja eher friedlich gesonnen, wir drei jetzt, und wir müssten jetzt, weil uns irgendein Glaube das aufzwängt, wir müssten ab sofort brutal sein und alle Leute mit Macheten umbringen, also so dieser extrem krasse Unterschied und dieses Überwinden und in dem Fall von Rev zurückhalten, also stelle ich mir schön, richtig schlimm vor, auch für ihn.
Ja, klar, ist schon gut. Das ist echt gut geschrieben und gut gespielt, die Szene. Die dürfte mit so die stärkste in der Folge gewesen sein.
Ja, gut, Ralf Möller ist natürlich nicht der begnadetste Schauspieler und das war er auch noch nie, aber der hat halt so eine Erscheinung. Ja.
Er passt total rein. Er ist dann der stärkste, der in dieser Folge zu sehen ist, definitiv.
Ja, genau.
Genau. Dann ist ja, glaube ich, ist dann schon diese Verfolgung. Sie fliegen doch auch irgendwie noch, ne? Also,
ja, jetzt kommt so diese Momente. Man hört wieder, dass dieses Schiff jetzt wieder umgekehrt hat und jetzt halt nochmal in Richtung Andromeda fliegt. Und dann kommt ja auch, glaube ich, diese Abwehrszene, dass die noch ein paar Raketen irgendwie drauf schießen. Die gehen aber genauso durch das Schiff durch.
Ja. Genau. Und dann macht ja Harper sein, ich mache mich selbst auf den Weg, weil ich habe das Problem an Bord geschafft. Ich werde es auch von Bord bringen und macht quasi so eine Art, ich gehe mich jetzt für euch opfern. Nummer.
Ja, genau. Schön fand ich aber auch hier wieder, das war ja noch ein Teil des Gesprächs zwischen Rev und Harper, dass er Rev überzeugt, ihn dort loszumachen.
Ja.
Genau.
Aber genau. Harper ist auch mal nicht so selbstsüchtig, wie er ja meistens ist. Mhm.
Ja, stimmt.
Ja, er will sich opfern im Prinzip für seine Freunde, ne?
Genau, so habe ich es auch verstanden. Aber ich hatte auch gedacht, vielleicht hat er irgendwas im Hinterköpfchen nochmal. Ich meine, er ist jetzt hyperintelligent, um das Ganze irgendwie lösen zu können.
Ja, er versucht ja irgendwas. Das habe ich nicht so ganz verstanden mit den umgekehrten Schilden im Slipstream und so. So ein bisschen Technobabble, was er da noch genau macht. Das habe ich nicht so ganz verstanden.
Also ich habe es halt so verstanden. Ich glaube, ihm ist halt klar, dass Jäger ihm auch folgen wird. Aber er will halt einfach dafür sorgen, dass sie nicht in den Kanal hinterherfliegen können. Weil wenn sie nicht hinterherkommen, dann können sie ihn halt nicht finden. So könnten sie halt in seinem Slipstream-Tunnel hinterherfliegen. Und dann wären sie ja wieder in der Schusslinie.
Ah, das erklärt's. Nee, danke. Das erklärt's. Genau, das wird so sein.
Ja, das ergibt auf jeden Fall mehr Sinn dann, ja.
Ja.
Ja, aber weil das ging mir auch teilweise ein bisschen schnell jetzt wieder hier. Man lässt sich die ganze Folge eher so ein bisschen Zeit, finde ich auch schön. Aber jetzt passiert wieder so viel auf einmal. Und das ist auch teilweise so schnell geschnitten, dass man gar nicht hinterherkommt, was passiert.
Ja, die gucken sich ja jetzt noch auf der Kommandobrücke das Video nochmal an vom Delta B-Tor. Und da ist dann so dieses typische, hey, halt mal den Videorekorder an und zoom mal die Stelle hinten links ran. Hey, das ist nur ein Videorekorder. Ich kann nur stopp oder nee, zoom mal die hintere Stelle ran. Und da entdecken sie halt, Energiewesen.
Genau, richtig. Und jetzt versucht, ich weiß nicht, bekommt man hier überhaupt gesagt, wissen die, was das ist? Nee, gell?
Nee.
Aber ganz kurz, was halt, das wird später wichtig, deswegen werfe ich das noch ein, also nicht in der Folge, aber generell. Trance ist ja diejenige, die das entdeckt, und ich weiß nicht, ob man die Gänsefüßchen in der Luft hören konnte. Also Trance hat das ja entdeckt und gesagt, wir müssen uns da nochmal was angucken, und ja.
Ja, das finde ich auch schön, dass sie auch mal wieder ein bisschen mit einbezogen wird. In den letzten Folgen ist sie ja auch eher so ein bisschen untergegangen oder war entweder überhaupt nicht da oder hatte nicht viel beizutragen. Also, dass hier mal wieder ein kleines bisschen Crew-Gefühl auch aufkommt, ja.
Ja, es waren
auch
mal wieder alle da.
Ja, da ist ja die Erkenntnis, dass bei dem Ranzoomen sieht man ja, dass dieses Wesen offensichtlich die Magog befehligt. Ja. Und das ist ja dann diese große Erkenntnis, dass die vielleicht doch nicht das selbstständig getan haben, dieses Massaker, sondern dass es irgendwas, irgendeine Macht oder Intensität gab, die dahinter steckt.
Ja, genau, richtig. Also, dass das, das wird auch nochmal interessant herauszufinden zu sein, was genau da passiert ist. Also, mich interessiert das zumindest. Was hat die Magog hier so extrem angespornt, hier diesen Massenmord, diesen Genozid dort herbeizurufen.
Ja.
Aber da weiß Ivy vielleicht wieder ein bisschen mehr.
Ja, ich weiß genau, was es ist, aber wenn ich das jetzt sage, würde ich zu weit gehen.
Okay. Ihr habt ja noch genug Folgen, die ihr besprechen könnt.
Also ich sag mal so, Rev folgt ja einem gewissen Glauben. Wir könnten davon ausgehen, dass alle Magog auch einem Glauben folgen. Das ist dann aber nicht der Glaube, dem Rev folgt.
Okay, also du denkst, das ist einfach so eine Art Gottwesen für die.
Ja.
Okay. Ja, das kann ich kaufen. Na gut, Harper wird jetzt auch relativ schnell eingeholt eben von Ralf Möller, und der kommt dann auch an Bord der Maro, und er wird ja auch dort auch gefesselt zwischen den Türen.
Genau.
Ja.
Er versucht einen sehr halbherzigen Fluchtversuch mit dem Hochspringen. Und das ist schon sehr witzig, weil du siehst halt wirklich, für so einen Typen wie Ralf Möller, den kannst du nicht mal so schnell wegdrücken.
Ja, ich fand das schön, also er drückt sich ja richtig ab, also ob Ralf Möller von hinten in dem Moment gestützt wurde oder ob der wirklich so stark
ist. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht.
Ja, Harper ist ja nur so ein schmales Handtuch.
Genau. Der will ihm ja auch noch jetzt irgendwie was initiieren, oder irgendwie sagt er, ich brauche das, was in deinem Kopf ist, und dann hat er so eine Art, was aussieht wie eine Spritze.
Ja,
aber so richtig.
Das sah auch fies aus. Ja.
Ey, ich hatte ein Trauma, weil für mich sieht diese Sonde aus wie eine riesen Spritze vom Zahnarzt. Ich war diese Woche zweimal beim Zahnarzt und habe zweimal eine Spritze gekriegt. Es war echt so, als ich das dann nochmal gesehen habe. Ach ja.
Ja gut, aber er bekommt das nicht in den Mund, sondern komplett in den Hals gedrückt.
Aber warum? Hätte er das nicht, hätte es nicht gereicht an den Dataport? Also diese ganzen Informationen sind doch über diesen Dataport bei ihm rein. Hätte man da nicht einfach einen Upload machen können, weiß ich nicht, einen USB-Stick ran und
ja,
los?
Ja, wir sehen, in der Pilotfolge sehen wir doch, wie Harper das Ding auch mal benutzt, hat er auch so ein langes Stäbchen dran, oder Ivy?
Ich glaube, am Anfang ist der verschlossen und er zieht da was raus, und danach ist er immer offen. Ich glaube, er hat da ein Kabel reingesteckt, was so ein bisschen aussah wie ein Gitarrenkabel in der ersten Folge.
Okay.
Anschließend. Okay. Aber ich glaube, vorher war was drin. Ja, das Ding ist, also es wird als Sonne bezeichnet im Transkript. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es so ist. Also ja, keine Ahnung. Ist jetzt wahrscheinlich seine Möglichkeit, das da irgendwie rauszuziehen. Auch wenn es natürlich mit dieser Spritze irgendwie sehr seltsam wirkt. Als wenn er irgendwie so einen normalen USB-Stick quasi da reingesteckt hätte.
Ja, genau.
Genau.
Ja.
Nun gut, man schafft es jetzt, das können wir ein bisschen abkürzen, man schafft es an Bord der Andromeda jetzt auch, dann die zu finden, und man kann ihn ja auch relativ schnell retten. Dann darf Tier, den sehen wir die Folge ja gar nicht so oft, also der darf jetzt wieder ein bisschen rumklopfen, und dann können sie ihn ja auch kurzzeitig überwinden, und dann verschwindet er ja auch wieder.
Ja, ich habe mich bei der Szene gefragt, bei dieser ich finde es schön, dass sie ihn da wirklich, also auch so als Crew retten, dass sie da so mit mehreren halt rübergehen. Ich meine, die brauchen ja allein schon ein oder zwei, um den guten Ralf Möller irgendwie runterzudrücken. Aber von dem Outfit, ich komme nicht über dieses Outfit von Ralf Möller hinweg. Ich denke mir, dass Kevin Sorbo wahrscheinlich gedacht hat ein paar Mal, das könnte ich auch tragen. Das habe ich auch früher getragen. Bei Herkules. Wäre geil, wenn er da in seinem Herkules, es wäre geil, wenn er das Herkules-Kostüm für Kampfsituationen nutzt. Dass er sich dann, das ist wie so eine Art, weißt du, die langen Haare und dieses Outfit und immer wieder in Kampfsituationen gerät, sieht er wieder aus wie Herkules.
Ja, ich habe mir das jetzt hier das schön vorgelegt, wo du das erzählt hast. Also man sieht Ralf Möller in seinem Outfit und dann gibt's so einen Sound, so einen epischen Sound. Und dann sieht man da hinten am Ende vom Gang Kevin Sorbo stehen in seinem Outfit von Herkules. Das wäre doch ein epischer Moment gewesen.
Das wäre so witzig. Er schießt ihn ja auch an, ne? Er hat ihn vorher schon angeschossen, ja, genau.
Genau, das scheint resistent zu sein.
Aber ich finde, diesmal scheint es irgendwie mehr Effekt zu haben. Auf jeden Fall haben sie es. Man sieht jetzt ein bisschen mehr Explosion als vorher. Vorher war das so wie, uff, mich hat was getroffen, ach, tschüss.
Ja.
Ja.
Der war am Anfang noch auf Betäuben gestellt, jetzt war er auf Töten gestellt.
Ja.
Wer weiß, aber gut, es haut ihn immer noch nicht so wirklich aus den Latschen, er verschwindet dann einfach wieder.
Genau.
Warum schießen die, wenn die jemanden erschießen wollen, einfach immer nur auf den Rumpf und nicht mal auf den Kopf?
RTL 2, jetzt 21.15 Uhr.
Ja, das ist vermutlich die Erklärung, aber ich frage mich das in solchen Serien immer wieder. Ja,
ja, ich glaube, die wollen einfach vielleicht wirklich nicht töten auch, ne? Also. Ja, also das ist schon eine Hemmschwelle. Also wenn du, ich weiß nicht, also wenn ich mich jetzt jemanden, ich gehe ja auch dann nicht los, ich will ja lieber in erster Linie dann, wenn ich in einer Konfliktsituation komme, die nur sich mit Gewalt lösen lässt, will ich ihn ja trotzdem nicht töten. Also, ne? Deshalb habe ich mal Judo gelernt.
Die hätte wahrscheinlich auf seinen Kopf geschossen, aber der hat ja nur geprügelt.
Ja, wahrscheinlich ist er nicht der gute Dylan, der ist doch ein Kommandant der Ehrenwache oder irgendwie sowas, ne?
Garde.
Du kannst doch nicht Garde, Ehrengarde. Du kannst doch nicht Garde sagen, ohne Ehre zu sagen. Also kann er doch, ne? Vielleicht sagt er, nee, das ist hier, nee, meint, dass die nicht schießen, Politik. Das ist der erste Paragraph.
Ja, wer weiß. Naja, man kann Harper ja jetzt auch retten und dann scheint auch irgendwie alles wieder so weit gut zu sein. Also Harper geht's auch wieder blendend. Ja, aber der Typ, der ist verschwunden und man schießt ja auch sein Schiff noch ab, während er dann nochmal verschwindet. Also der lebt.
Man schießt auf ihn.
Genau.
Ja, genau, man schießt auf ihn, ja. Habt ihr dieses tolle Kissen gesehen, auf dem Harper auf der Krankenstation gelegen hat? Dieses Dreieck-Ding? Ja. Das will ich haben. Das sieht voll bequem aus.
Ja, vielleicht kann man es ja bestellen. Guck mal, bei Amazon, die haben doch alles. Meinst du?
Ja. Andromeda, wenn ich schreibe, ich twitter Kevin Sorbo an, dann, wenn ich dreimal Trump mit reinhasche, dann antwortet er mir vielleicht auch.
Bestimmt, ja.
Muss noch reinschreiben, Corona ist eine Lüge.
Ja, guten Tag, Kevin. Hallo, du hast deinen Namen nicht ganz so unrecht, aber nein.
Ja, wir müssen das mal klarstellen, also ganz kurz, bevor uns irgendwie was Falsches unterstellt wird. Kevin Sorbo ist im Moment oder vielleicht seit der Serie ein bisschen merkwürdig geworden, also davon distanzieren wir uns auch ganz klar und wir wollen das hier auch nicht groß weiter thematisieren, sondern wir betrachten das nur als Werk innerhalb dieser Serie. Genau, deswegen hacken wir das Thema auch schnell ab und machen hier weiter. Es gibt ja noch eine interessante Szene hier zwischen Ralf Möller und eben diesem Abyss, wie hat man es genannt?
Geist des Abyss. Genau. Er sagt hier, ich habe es jetzt zwar nicht geschafft, aber ich weiß jetzt, wo er ist und ich würde es gerne nochmal versuchen. Gib mir doch noch eine Chance. Die bekommt er aber nicht. Ist offensichtlich kein Geist für zweite Chancen. Und diesmal löst er ihn auf, aber ich glaube so, dass er nicht mehr zurückkommt.
Ja, definitiv.
Ja, ich glaube auch, den werden wir nicht nochmal sehen. Ja.
Ralf, also, du hast...
Das weiß ich jetzt. Nein, er wird nicht wiederkommen. Da kommt dann jemand anders.
Aber okay, gut. Vielleicht gibt es ja noch andere Typen, die so aussehen. Vielleicht beim nächsten Mal Dwayne Johnson.
Es ist eine Frau.
Ach so.
Ah, okay. Mrs. Möller.
Aber ihr habt die Szene mit dem Delfin übersprungen.
Mit dem Delfin?
Ja, also wenn auf dem medizinischen Deck, wenn sie sich unterhalten und Harper was spricht, wo ich mir hingeschrieben habe, es klingt ein bisschen nach Delfin. Weil Harper redet mit Trance und sagt was, das kann Rev auch nicht übersetzen. Im Deutschen sagt er, ich kenne Dialekt nicht, aber im Englischen sagt er, ich kenne diese Sprache nicht, laut Transkript. Und die gucken sich ja so an. Und ich glaube, Harper weiß, ich weiß nicht, ob er es irgendwann vergisst, aber er weiß, glaube ich, in dem Moment genau, was Trance ist.
Ah, okay. Ja, ist interessant.
Und auch wir kriegen so ein bisschen mehr einen Hinweis darauf, was Trance ist, weil wir sehen, die unterhalten sich ja noch darüber, ist das jetzt schon da? Ja, wo sie die Daten hinpacken und Harper meint, ja, er kennt den Ort, der groß genug ist und sicher genug für die Daten. Er könne Dylan aber noch nicht sagen, was ist. Und bevor die Szene dann rübergeht, zu Ralf Möller und dem Abyss sehen wir erst einen Zoom auf Trents Sonnentattoo auf ihrer Schulter und dann sehen wir eine Sonne. Also eine richtige. Okay. Wobei ich nicht weiß, ob die zu Harpers Szene noch gehört oder ob die schon zur Szene auf dem Asteroiden gehört. Also wo der Abyss Jäger ausschaltet.
Das ist davor, unmittelbar davor. Ist das mit dem Zoom auf die Sonne?
Genau, aber ich weiß nicht, ob der Teil, wo man dann die echte Sonne sieht, ob das vielleicht auch einfach nur sagen soll, die sind bei einer Sonne oder ob es halt wirklich tatsächlich so ein Hint ist, weil im Prinzip sie mehr Trents.
Ja gut, ich weiß nicht, ob Gregor weiß, wie Trents sich später entwickelt, deswegen.
Nein, ich habe keine Ahnung, deshalb habe ich.
Oh. Sorry.
Alles gut. Nein, alles gut. Nein, alles gut.
Also wirklich? Es geht später Richtung Sonne irgendwas und sie hat da auch ein bisschen was mit zu tun, ohne jetzt, wie gesagt, zu viel zu verraten. Deswegen meinte Ivy, könnte das vielleicht miteinander angedeutet werden.
Ich habe mir sowas schon gedacht, gerade mit dem Symbol und so, dass es da irgendeine Verbindung gibt. Ne?
Genau, weil Trance ist ja im Moment noch so ein bisschen mysteriös. Man weiß nicht, welcher Spezies sie angehört und niemand hat jemals sowas gesehen und man kann sie nicht zuordnen. Naja.
Mhm. Leider werden wir in der Serie auch nie erfahren, wie ihre Spezies eigentlich heißen sollte. Weil sie dann später tatsächlich etwas anderes ist, als sie werden sollte.
Okay. Mhm. Okay. Naja, gut. Es gibt ja jetzt noch ein abschließendes Gespräch zwischen Rev und Harper und das darf Ivy uns jetzt wieder erzählen.
Ja, die sind halt wieder auf diesem, in der Maschinenhalle, genau. Die noch steht. Die eine davon. Und, Rev und Harper, stehen halt vor dem angefangenen Bau der X1 und Rev findet die halt schön und Harper hat keine Ahnung, was das sein soll. Und leider hat sich halt, wie wir herausfinden, auch niemand Notizen gemacht, weil Harper fragt, hat sich vielleicht jemand Notizen gemacht? Aber Rev ermuntert ihn halt auch, das fertig zu bauen und er hat auch die Vermutung, dass Harper langsam sowas wie Weisheit erlangen würde. Und ja, Harper will dann noch was Tolles sagen auf Vedranisch, leider kann er kein Vedranisch mehr. Also die Worte sind schon richtig, aber was er erzählt ist Käse. Und an der Stelle entschuldigt sich dann Harper auch bei Rev für das, was er halt zu ihm gesagt hat. Und ja, Rev nimmt das an, neigt den Kopf und geht dann. Und ja, Harper möchte die X1 augenscheinlich tatsächlich weiterbauen, weil er ruft ein Bild von dem fertigen Schiff auf, schnallt sich sein Werkzeuggürtel um und ja, lächelt.
Harper mag also dieses Flugzeug genauso gerne wie Ivy ihren Kugelschreiber, den wir im Hintergrund gehört haben.
Ja,
ja, nicht schlimm.
Ja. Der lag da leider rum.
Ja, und dann Flugzeug ist die Folge auch schon zu Ende.
Folge vorbei. Ja, dieses Flugzeug hat mich so ein bisschen erinnert an diese Thunderbirds-Modelle. Kennt ihr noch die Serie aus den 60ern? Mhm. Diese Puppenserie? Die
Stimmt.
Hat auch immer diese Raumschiffe, diese Gleiter, die gestartet sind. Ne? Und irgendwie daran erinnert mich das Ding so ein bisschen.
Okay, ich glaube, ich habe jetzt kein Bild vor Augen, muss ich später mal googeln.
Das ist das ungefähr. Sieht ungefähr so aus wie das Bild, was du gerade siehst.
Okay. Nun gut, kommen wir zum Fazit. Wer möchte anfangen?
Der Gast.
Dränge ich mich mal vor. Ja, irgendwie ein bisschen, für mich war es schon ein bisschen komisch, wieder in die Serie zurückzukommen, weil ich habe sie damals, als sie ausgestrahlt wurde auf RTL 2, habe ich sie mal angefangen, und zwar wegen Kevin Sorbo, Herkules, und wegen halt, von den Star Trek, von Gene Roddenberry aus seinem Nachlass. Habe so ungefähr bis zur Hälfte der ersten Staffel geguckt. Ich kam bis Jean Delancey und dann ging ich. Und deshalb, diese Folge habe ich also vorher noch nie gesehen. Und ich muss sagen, sie ist schon echt cheesy und ein bisschen weird. Das sind echt viele Logiklöcher auf, gerade. Ich finde das Verhalten der Crew Harper gegenüber total merkwürdig, obwohl es so offensichtlich ist, es fast anschreit, dass mit ihm was nicht stimmt. Gucken sie einfach nur zu und wundern sich und reagieren nicht so wirklich. Also er muss sich quasi als der selbst damit Infizierte, in Anführungszeichen, auch noch selbst um die Lösung kümmern. Und die sind da so ein bisschen handlungsarm, muss ich tatsächlich sagen. Ich fand den Jäger, den guten Ralf, das fand ich irgendwie schön. Fand ich irgendwie einen schönen Auftritt von Ralf Möller. Ist halt so eine Terminator-Figur. Ich habe mich am Ende gefragt, warum man ihn dann einfach getötet hat. Ist es halt nur, weil Gast da der Woche ist vorbei und dich holen wir auch nicht wieder. Weil der wäre eigentlich durchaus würdig, noch einen zweiten Auftritt oder noch eine Chance zu bekommen. Das Ganze mit dem Delta Betor, das ist, finde ich, interessant. Dieses ganze Beginn des Untergangs des Commonwealths, das deutet an, dass es was Großes wird. und was ist dieser Geist, ne? Was ist dieser Geist des Abyss? Und das ist, ja, da, also das sind so Sachen, wo ich sage, hätte ich wirklich Bock, zumindest so ein bisschen zu sehen, wie die Geschichte weitergeht. Ansonsten ist es halt eine echt ein bisschen cheesy, die Folge vom Verhalten einfach im Prinzip auch aller Figuren um den guten Harper rum. Aber ist unterhaltsam. Also ich habe mich nicht gelangweilt.
Okay, dankeschön. Ivy, jetzt darfst du.
Genau. Vorab noch mal eine Sache. Ich habe es ja zwischendrin mal fallen lassen, dass mich die Folge an Stargate erinnert. Und zwar gibt's in der zweiten Staffel von Stargate eine Folge, die heißt Die fünfte Spezies. Und da hat O'Neill so ein ähnliches Problem, in dem ihm halt Wissen in den Kopf gepumpt wird, was einfach zu viel für ihn ist. Aber im Gegensatz zu Harper, also er baut halt wild was, genau wie Harper 20 Millionen Sachen gefühlt baut. Er baut halt nur eine Sache. Man hat halt das Gefühl, okay, er verliert sich immer mehr, was Harper halt ja eben nicht hat, aber trotzdem, das hat mich daran erinnert und das hat irgendwie diese 90er-Jahre-Look nochmal verstärkt. Und ja, und andere Anmerkung zu Gregor, ich fand das sehr faszinierend, weil das, was du gesagt hast, wie du zu Andromeda gekommen bist, beschreibt so mich. Oh, Gene Roddenberry. Oh, Kevin Sorbo. Kevin Sorbo. Ich guck hey. Mal.
Oh, John DeLongsey, da kann ich gehen. Jetzt habe ich alles erlebt.
Genau. Okay, bei mir spielte noch so ein bisschen rein Laura Bertram, die Trent spielt, weil ich die halt ja aus einer Serie aus meiner Kindheit kannte. Mhm. Ja. Ansonsten, ich habe mir ziemlich viele Notizen am Rand gemacht zu Sachen, die mir aufgefallen sind. Das sind halt so Sachen wie, also im Prinzip halt alles, was ich schon gesagt habe. Halt auch so, dass wir jetzt sowas hören, okay, es gibt scheinbar sowas wie Föderationsstandard und dass Jäger halt so ein bisschen wie der T-1000 ist. Aber halt auch so Sachen wie, ich frage mich jetzt halt immer noch, okay, was ich nicht verstanden habe in der Folge ist, am Ende der Folge, vielleicht hat das ja jemand von euch auch verstanden, behält Harper, also hat Harper in dem Moment das Wissen noch? Hat er das dann schon weggehabt? Vergisst er langsam, was er hatte? Weil
das habe ich auch gerade notiert, genau als Frage. Ja, ist es so. Merkt man in den nächsten Folgen noch, dass er diese Fähigkeit noch hat?
Weil er kann ja zum Beispiel nicht mehr so gut wie Dranisch sprechen und das finde ich halt interessant in Bezug auf die letzte Szene auf der Krankenstation, weil er da ja scheinbar weiß, was Trance ist und scheinbar in Trance Sprache spricht. So habe ich das interpretiert. Aber ich habe das Gefühl, er weiß es später nicht mehr, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Was ich aber halt interessant finde, ist, der Abyss taucht auf. Wir kriegen noch mal so mehr Hinweise auf Trance. Es ist natürlich auch interessant zu sehen, wie Harper mit dem Ganzen umgeht. Aber man merkt vielleicht auch daran, mein Fazit ist heute nicht so lang wie sonst. Ja, ich fand sie nicht richtig schlimm. Ich fand sie halt mit Mittelmaß, weil sie halt Sachen dabei hatte, die ich halt mitgenommen habe und gut fand. Aber es war ziemlich viel cheesy dabei. Das ist mir auch tatsächlich noch mal mehr während der Besprechung aufgefallen, weil ich halt immer so gedacht habe, so, finde ich jetzt mittelmäßig schlecht oder gut? Ich weiß nicht. Ja. Also am Ende hat sich jetzt in der Mitte eingependelt und hauptsächlich auch, weil wir gehen wohin, wir werden Sachen noch mal wiedersehen, wir werden halt auch erfahren, ja, wie das mit der Sache bei Brandenburg Tor war. Ich muss noch sagen, das ist mir tatsächlich so deutlich erst in unserer Besprechung aufgefallen haben, wie wichtig dieser Punkt ist. Wahrscheinlich durch den Vergleich mit Wolf, ich vergesse mal die Zahlen.
359.
359. Es ist total schlimm. Aber ich hab's nicht mit Zahlen, vielleicht deswegen. Dass mir nochmal aufgefallen ist, wie wichtig es ist. Und ich glaube auch einfach, dass, um jetzt nochmal kurz zum Fazit auch meinen persönlichen Gedankengang, und ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich auch noch nicht alle Folgen Andromeda irgendwann mal gesehen habe, aber ich vermute einfach, dass es in dem Moment vom Abyss aus so ein strategischer Angriffspunkt war, weil wir ja dann erfahren, dass das Commonwealth gefallen ist. Also sie hat wichtige Aspekte, aber sie ist nicht so geil.
Ja, also ich bin damals ja auch zu Andromeda gekommen, weil eben Gene Roddenberry und Kevin Sorbo darin vorkamen. Also da haben wir ja auf jeden Fall alle eine Gemeinsamkeit. Und ich glaube, das geht vielleicht allen so. Und alle haben nach 13 Folgen zumindest einen Großteil gedacht, oh, okay, vielleicht doch nicht so geil. Oder ja, sind, glaube ich, nur wenige dabei geblieben. Aber es macht mir jetzt auch sehr viel Spaß, das Ganze nochmal neu zu erleben. Und wie gesagt, ich würde sagen, 90% der Folgen, die sehe ich auch zum ersten Mal. Andere sind eher verwaschen. Aber zurück zur Folge. Ralf Möller, ja, hat einen schönen, netten Gastauftritt hier. Gregor hat schon gesagt und Yvonne auch. Es ist sehr viel Plotholes drin. Und ja, das ist aber wieder so eine Tatsache, die zieht sich komplett durch Andromeda bisher durch. Also solche, wenn man da ein bisschen seziert, findet man die in jeder Folge irgendwo, diese extremen Logiklöcher. Und vor allem Dylan hinterfrage ich immer wieder, weil als Captain muss man eigentlich anders auf gewisse Dinge reagieren. Er sagt so, oh ja, dann lass den mal da stehen, er kann noch ein bisschen weiter basteln, obwohl er gerade eben erst von Ralf Möller angegriffen wurde. Und ja, er sagt auch noch, ja okay, der kommt zurück, aber man lässt Harper trotzdem alleine weiter basteln. Also alles so merkwürdige Momente. Statt man ihn dann mal irgendwie mit auf die Brücke nimmt und hier darf ihn mal bewachen oder solche Sachen. Also jede Menge Logiklöcher drin. Schauspielerische Leistung ist auch eher so durchschnittlich und deswegen kommt bei mir am Ende auch so eine durchschnittliche Folge nur bei raus.
Darf ich noch ein Thema ansprechen, wo ich gerne mal eure Meinung zu hören
würde? Hau raus.
Ja.
Und zwar, wir wissen ja, also im Moment gibt es ja viele Vergleiche mit Discovery, Akt dritte Staffel ist jetzt so ein bisschen inspiriert von wie Andromeda mal war. Darüber wird ja seit Anfang an geredet. Also wir wissen ja, das ist so ein bisschen aus dem Nachlass von Gene Roddenberry und es war mir ursprünglich auch als Star Trek Serie geplant. Ja? Und ich denke mir, ich habe mir sehr schwer damit am Anfang bei der Serie getan. Dieses Commonwealth wirkt ja sehr föderationsartig, aber wir wissen eigentlich nichts darüber. Wir erfahren darüber nichts und deshalb, wir wissen nur, Dylan will es wieder haben.
Ja, und es ist ein bisschen löchrig.
Ist das nicht, ich glaube, das ist jetzt bei, man sieht es aktuell bei Discovery, wo man schon so sagt, naja, da macht's irgendwie, wir wollen ja auch die Föderation irgendwie wieder haben, weil wir die ja schon kennen aus 50 Jahrzehnten. Ne? Und während dieses Commonwealth-Ding so aus dem, ja, dieser Typ, der hier das Schiff hat, sagt, das muss wiederkommen. Ne? Also hätte das der Sache nicht vielleicht auch wirklich ein bisschen besser getan, wenn es vielleicht eine Star Trek-Serie geworden wäre?
Ja, also Andromeda, das zumindest muss ich kurz korrigieren, sollte keine Star Trek-Serie werden. Roddenberry wollte was völlig Neues entwickeln und was am Ende als Science-Fiction-Serie eben umgesetzt wurde, war eigentlich eine Serie, die auf Erden spielt. Die ging auch um einen gewissen Dylan Hunt, der bei einem fehlgeleiteten Experiment aber auf der Erde 300 Jahre oder glaub länger eingefroren wurde und erst dann wiederentdeckt wurde.
Ja, wobei es da auch insgesamt irgendwie 2 oder 3 Varianten gibt, also ich sag mal Entwürfe. Also es gab dann nochmal andere Ideen, die man darauf basiert hat.
Genau, eine weitere Science-Fiction-Serie hat dann nur Robert Hewitt Wolff, den kennen wir ja auch aus Star Trek, gemacht, zusammen mit eben Major Barrett. Also die beiden haben das so ausgetüftelt und erst dann wurde es eine Science-Fiction-Serie, wie wir sie jetzt kennen.
Übrigens, nochmal ein netter Bezug zu Star Trek, auch wenn ich euch gerade unterbreche. Es ist mir so im Nachhinein aufgefallen. Der Titel einer dieser Serienentwürfe war übrigens Strange New World.
Ach ja, faszinierend. Mhm, okay.
Stimmt, ja. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Entwurf für eine Star Trek-Serie. Ich hatte Genesis 2 und so. Ich habe mal gelesen, dass es auch einen Pilotfilm in den 70er Jahren schon gab mit Alex Cord als Dylan Hunt, der nie ausgestrahlt wurde. Also, dass man da schon was gemacht hatte.
Also, so ein bisschen was gab's auch, genau, Genesis 2 und Sachen sind, meine ich, auch teilweise in einen der Star Trek Filme eingeflossen, aber ich habe mir dazu zur ersten Folge Notizen gemacht, aber die habe ich jetzt halt nicht da. Aber genau, also es waren auch so ein paar Sachen, die dann sich mit Star Trek vermischt haben. Also die auf jeden Fall in Star Trek übergegangen sind und ich glaube, die auch, ja, so ein bisschen, sag ich mal, Austausch da tatsächlich war. Also es hätte auch, also es war nicht als Star Trek geplant, aber es ist so ein bisschen mit Entwürfen, die dann für Star Trek waren.
Genau, bei Alex Cord war das so, das waren 150 Jahre und erst dort bei einem Experimenten, also Tierversuche wurden dort irgendwie gemacht und dort ist er in Höhlen eingeschlossen worden, die dann irgendwie eingestürzt sind und dann 150 Jahre später wacht er in dieser primitiven Gesellschaft des Jahr 2133, so Postapokalypse wieder auf.
Okay, das hört sich sehr nach Army of Darkness an.
Ja, und das Ereignis, das könnte vielleicht auch letztendlich wieder Richtung Discovery bitte gehen, heißt der große Konflikt. Also jetzt hatten wir den großen Brand und hier war es der große Konflikt. Man wird sehen, was eben das Ganze ausgelöst hat.
Ja, nee, es geht mir nur darum, weil ich mich schon bei Discovery im Moment auch schon so frage, ja gut, die wollen halt die Föderation zurück, aber mal ganz ehrlich, die Leute scheinen doch alle glücklich zu sein und es ist halt vorbei, ne? Wie nennt man Leute, die ein altes Reich wieder haben wollen, ne? Also, und da ist es ja bei Andromeda ist es ja nur, soweit ich das weiß, ist es ja nur eine Person, die sich daran erinnern kann, eigentlich doch nur Dylan Hunt, oder? Der Rest ist doch eigentlich mehr so für Essen und die warme Umgebung mit an Bord, oder? Also so ursprünglich, oder? Also die kennen
einen
das kann man
riesigen Unterschied gibt's natürlich, denn in Discovery, ohne jetzt hier zu viel zu spoilern, also alle, die jetzt nichts wissen wollen, sollen da abschalten.
Ja.
Die Sternflotte gibt's ja noch. Die sind halt weg von der Erde und haben irgendwo anders ihr Lager aufgeschlagen. Also das ist der riesige Unterschied. Die gibt's halt nur nicht mehr in dieser Dimension, wie wir sie aus unserer alten TNG, TOSK, etc. kennen. Ja, und so ist jetzt die Discovery hier zwar auch gestrandet in der Zukunft, aber das, was sie mitgebracht haben aus der Vergangenheit, existiert ja in einer gewissen Weise noch.
Aber halt im Prinzip nicht alles, weil die Sternflotte und die Föderation darfst du nicht zwangsläufig in einen Topf.
Ja, nee, das ist klar. Das eine ist ja die eher politische Kaste und das andere eher die militärische.
Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ich habe immer im Kopf so assoziiert, dass es Dylan in erster Linie darum geht, dass dieses Commonwealth wiederhergestellt wird.
Ja, genau. Ja.
Das ist aber auch in der gesamten Serie das treibende Motiv, oder?
Ja, das kann Ivy uns bestimmt eher sagen. Ich habe das nicht so auf dem Schirm, ob das Commonwealth tatsächlich wieder herkommt. Also man ist ja im Moment dabei, das Commonwealth wieder aufzubauen und es wurden ja auch schon Verträge geschlossen jetzt in den ersten 13 Folgen.
Ich bin ja auch irgendwann mal ausgestiegen. Was ich halt weiß, ist, prinzipiell ist Dylan auch gar nicht so allein mit seinem Gedanken, das Commonwealth auszubauen. Das heißt, da ist noch was, aber ich habe über die zweite Staffel hinaus, und ich weiß nicht, ob ich die komplett gesehen habe, halt die Serie auch immer noch nicht komplett geguckt. Es gibt so Folgen, die ich jetzt mal reingeguckt habe, aus Gründen, aus den späteren Staffeln, aber auch da will ich mich halt tatsächlich selbst nicht so viel spoilern, deswegen, ich bin mir halt nicht sicher, weil in der letzten Staffel landen sie ja mal so ganz woanders. Erstmal.
Okay. Naja, ich lasse mir das im Laufe der Jahre einfach von euch erzählen, wie sich das so entwickelt. Sonst war halt
eine Frage noch an dich, Gregor. Du hast eben angedeutet, du hast die Folge jetzt gesehen. Also du schaust in der Regel die Folgen nicht, sondern hörst nur unseren Podcast, oder? Ah, okay.
Ja. Ja. Tatsächlich, ja. Das ist auch nicht so ungewöhnlich. Also das mache ich bei durchaus auch anderen Serien-Podcasts. Bei euch ist es nur tatsächlich, ich weiß tatsächlich nicht, was in der Folge passiert. Also ich habe aber ich finde, ihr erklärt das so schön bildhaft. Das reicht mir. Ich kann mir auch vorstellen, ich glaube, ich habe die Jean Delancey-Folge mir danach sogar nochmal angesehen. Aber im Großen und Ganzen höre ich euch einfach und sage und lass mir von euch das einfach die Geschichte erzählen.
Ah ja, super. Da freut uns ja, dass es klappt. Ja.
Da brauche ich auch nicht darauf hoffen, dass es auf ewig bei Prime bleibt. Dann kann ich es einfach bei euch hören.
Ne? Super, alles klar. Ja, dann vielen Dank fürs Dabeisein. Ivy will noch was sagen.
Genau. Ich will noch eine Übersetzungssache nachreichen. Nicht, dass ich euch jetzt alle, die zuhört und euch beide mit den Übersetzungen tottrampeln möchte oder so. Aber eine Sache finde ich in Bezug halt auf Trans auch nochmal interessant, weil er nennt sie irgendwann süße lila Maus. Und da sagt er aber im Original Pick a Peck, wobei ich nicht genau weiß, ob das irgendwie, was das heißen soll, aber er nennt sie Pick a Peck a Purple People Eater.
Ach so,
und das finde ich halt so interessant. Also es ist halt alles mit Bindestrich, es ist quasi ein Begriff, den er nutzt, aber ich finde halt das mit dem, ich übersetze ja mit Menschenfresser einfach mal interessant.
Ja, durchaus.
Ja, cool. Dankeschön. Gut. Sind wir ansonsten am Ende?
Ja.
Gut, ja, dann Gregor, vielen lieben Dank fürs Dabeisein und ja.
Bitte.
Von mir auch vielen
Ich Dank. Danke dafür, dabei sein, mal dabei sein hätte zu dürfen. Ihr wisst genau. Ja. Danke fürs Dabeisein.
Ja. Auch danke an Ivy, wie immer. Wir sprechen uns in 2 Wochen wieder. Bis dann und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.